Liebe Geschwister, ich möchte einleitend etwas sagen über einen Psalm Davids, und zwar über Psalm 40. Wir wollen dabei bedenken, dass der König David nach Apostelgeschichte 2, Vers 30 nicht nur ein König war, sondern auch ein Prophet, der die Tage des Messias im Voraus schaute. Psalm 40 ist einer der sogenannten Vorsängerpsalmen. Aber das dürft ihr euch einmal merken, das hat mit einem Vorsänger irgendeines Chores nichts zu tun, der da ein Solo gibt und der Chor ihn begleitet, sondern das hebräische Wort Lamenaseach wurde auch in alten Zeiten von den Übersetzern des Alten Testamentes ins Griechische immer wiedergegeben im Hinblick auf den Messias. So hat der eine Übersetzer das schwierige Wort ins Griechische so verdolmetscht, im Hinblick auf den Sieg geschrieben. Ein anderer Übersetzer im Hinblick auf das Endziel geschrieben. Und wieder ein anderer Übersetzer im Hinblick auf den Siegbringer geschrieben. Und der Siegbringer ist der Messias. Nebenbei gesagt, für die, die es interessiert, alle drei Deutungen der jüdischen Übersetzer verwendet Paulus in 1. Korinther 15. Er redet vom Telos, der Vollendung, er redet von dem Sieg, der uns gegeben worden ist in Christus, und er redet von dem Siegbringer. Also kurz gesagt, die Vorsängerpsalmen sind messianische Psalmen. Das müssen wir uns einmal merken, dann werden wir auch vieles besser verstehen. Nun möchte ich den Eingang lesen. Beharrlich habe ich auf Jehova geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm, und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Und in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und bei oder an Jehova sich bergen oder auf Jehova vertrauen. Ähnliches finden wir ja in einer größeren und weiteren Schau im Psalm 22, wo der Messias aus der kotigen Grube des Totenreichs gezogen wird, wo seine Füße auf den Felsen gestellt werden in der Auferstehung und wo er hernach inmitten der Versammlung Gott ein Loblied singt, einen Lobgesang inmitten seiner Brüder. Glückselig der Mann, der Jehova zu seiner Zuversicht macht und der sich nicht wendet zu den Stolzen, Ungestümen, Übermütigen und zu denen, die zur Lüge hin abweichen. Nun kommt jener wunderbare Gottesname Du, über den wir hier auch einmal schon gesprochen haben. Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, Jehova, mein Gott, nicht kann man sie der Reihe nach geordnet dir vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, es sind ihrer zu viele, um sie aufzuzählen. Nun kommt das Wort, auf das es mir heute Abend eigentlich ankommt. An Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet, oder wörtlich, Ohren hast du mir durchgraben. Der Messias hat also nicht nur durchgrabene Hände und Füße, sondern auch durchgrabene Ohren. Wie das gemeint sein mag, das werden wir hernach noch besprechen. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Hier machen wir zunächst einmal Halt und stellen die Frage, ist sich denn David nicht dessen bewusst, dass er selbst unzählige Opfer im Stiftszelt dargebracht hat, nach dem Willen Gottes? Ist sich denn David nicht bewusst, dass es in den Urkunden des Gesetzes ungezählte Male heißt, dies sei der nachdrückliche Wille Jehovas, des Felsens Israels, dass diese Opfer dargebracht werden zur Bedeckung der Sünde, damit die Sünde unter der Nachsicht Gottes stehen bleiben kann, bis zu jenen Tagen der Entriegelung des Sündenproblems durch den Tod des Messias Jesus am Kreuz. Nun, David war sich doch dessen bewusst. Zunächst aber einmal liegt hier einer der sogenannten Widersprüche der Bibel vor. Einerseits, dass Jehova sagt, dass der Rauch der Opfer ihm zu einem lieblichen Wohlgeruch sein oder eigentlich, nach dem Hebräischen, zu einem Geruch der Nahrung, der es ihm ermöglicht, im Lager Israels zu erscheinen und Israel nahe zu kommen. Einerseits nachdrücklich, dies ist mein Wille, dies ist mein Gesetz, spricht Jehova. Wir wollen diese Stellen bitte nicht übersehen und unterschlagen. Brüder, zählt das einmal nach in einer Konkordanz. Mein Gesetz, mein Wille, meine Absicht, meine Forderung. Und dann kann dieser David sagen, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Wir werden dann auf dieses Problem noch einmal eingehen, vom Neuen Testament her, werden versuchen, es einer Lösung zuzuführen. Ich darf hier schon einmal sagen, es gibt Brüder, die dieses Problem ausschließlich auf die Engelwelt abschieben. Und zwar von drei neutestamentlichen Stellen her, die bezeugen, dass die Engelwelt mitgewirkt hat beim Erlass des Gesetzes Jehovas, dass sie ein gewisses Vorschlagrecht hatte, dass sie dieses Gesetz mitbeschlossen, ja vielleicht sogar angeordnet haben. Sie waren die Übermittler, diejenigen, die dieses Gesetz Israel übermittelten. Aber ich möchte euch zu bedenken geben, dass diese drei Stellen im Neuen Testament, in der Rede des Stephanus, im Galaterbrief und im Hebräerbrief, niemals in einer herabwürdigenden Weise von dem Gesetz reden, weil die Engel daran mitgewirkt haben. Niemals so davon reden, dass sie sagen, dieses Gesetz sei minderwertig, weil es nur durch die Engel gegeben sei. Sondern im Gegenteil, es wird darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz seine Würde, seine Herrlichkeit, seine Majestät ja gerade darin hat, dass hier Engel geredet haben. Wenn schon das durch Engel geredete Gesetz fest war, wie viel mehr wird die Botschaft durch den Messias Jesus zu allergrößter Verantwortung führen und aufrufen? Das müssen wir auch einmal sehen. Denn Engel des Lichtes, die an der Mitwirkung des Gesetzes beteiligt waren, waren keine Engel, die irgendwie gegen den Willen Gottes handelten. Sie waren keine Engel, die der Sünde unterlagen. Allerdings unterlagen sie einem, nämlich dem Irrtum. Und es war ein verhängnisvoller Irrtum, dem die Engelwelt offensichtlich unterlag, der darin bestand, dass sie dieses von ihnen mitverfasste und verordnete und übermittelte Gesetz als einen Weg für die Menschheit ansahen, zum Heil und zur Rettung zu kommen. Als einen lebendigen Weg zu Gott. Das war der Irrtum. Allerdings ein verzeihlicher Irrtum und ein verständlicher Irrtum, denn diese Engel sind Geister. Sie wissen nichts von der Ohnmacht des Fleisches, von der Paulus spricht, wenn er davon spricht, was dem Gesetz unmöglich war, wegen der Ohnmacht des Fleisches, das tat Gott, indem er seinen Messias in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Das heißt, zur Regelung der Sündenfrage. Irrtum der Engelwelt. Auf der anderen Seite hat Gott in wunderbarer Weise hier seine Absichten, besonders seine prophetischen Absichten, in diesem Gesetz, in seinem Gesetz niedergelegt, das ja auch eine Seite seines Wesens aufs Wunderbarste darstellt und abspiegelt, nämlich seine unbestechliche Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit, seinen Zorn, seine Majestät, sein Königtum. Es muss für die Engelwelt eine Stunde der allergrößten Tragödie gewesen sein, als Israel rief: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz soll dieser Jesus, der Messias, sterben. Nicht wahr? Der Messias, er war ja als der Felsen Israels, in dem der Name des Vaters war, als der Jehova, der Geber des Gesetzes. Er wird jetzt durch das Gesetz, deren Mitverfasser die Engelwelt war, zu Tode gebracht. Seitdem begehren die Engel vorn übergebeugt hineinzuschauen in das Geheimnis der Gnade, mit dem wir als die Allerletzten heute bedient werden. Sie begehren hineinzuschauen in das Geheimnis der Gnade. Wenn wir hier von Engeln reden, dann von Lichtesengeln Gottes. Nicht von Finsternisengeln, auch nicht von Finsternisengeln, die sich verkleiden in fromme Engel des Lichtes. Das wollen wir bitte auseinanderhalten. Ein Engel des Lichtes sagt, wenn ein Knecht Jesu ihn anbeten will wie Johannes, bete mich nicht an, denn ich bin dein Mitknecht. Und sie begehren hineinzuschauen und lernen an der Gemeinde die Weisheit Gottes kennen. Sie sind nicht solche, die die Gemeinde verführen wollen. Dazu kann ich nicht Ja sagen nach dem biblischen Zeugnis. Nun lassen wir das einmal zunächst dahingestellt sein. Ich werde dann noch auf diese Problematik, auf diesen scheinbaren Widerspruch zu sprechen kommen. Ich möchte aber jetzt Vers 6 noch einmal mitlesen. An Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust oder kein Wohlgefallen. Ohren hast du mir durchgraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust, und dein Gesetz, deine Weisung, dein Programm ist im Inneren meines Herzens. Dass dies nicht nur ein Wort des David ist, sondern ein Wort des Messias, das dürft ihr ja wohl spüren. Denn David hatte niemals durchgrabene Ohren. Und wir wissen das ja auch aus dem Neuen Testament. Wir werden dann die Stelle aus Hebräer 10 noch aufschlagen, dass dieses Wort in aller Deutlichkeit auf Jesus, den Sohn Gottes, bezogen wird. Wir möchten aber doch einmal die Frage stellen, hat es im Leben des David irgendwann einmal eine Situation gegeben, wo er auch sprach in diesem wunderbaren Gehorsam des Herzens, siehe, ich komme, wo er Gott völlig zur Verfügung stand. Siehe, ich komme, dein Wohlgefallen zu tun. Deine Weisung ist im Inneren meines Herzens. Ich bin wie ein Computer Gottes, programmiert durch den lebendigen Gott. Und ich werde auch ablaufen nach seinem Willen. Dieser David hat ja diese Psalmen nicht geschrieben am Schreibtisch, weil der Schriftleiter des Paulus Verlages ihm geschrieben hatte, mein lieber David, du musst mal wieder einen schönen Artikel schreiben, ich habe lange nichts von dir bekommen, sondern diese Dinge sind ihm ja zugewachsen aus seinem Alltag heraus, aus seinem Erleben, an der Front seiner Anfechtungen und Drangsale und Nöte. Und es gibt im Leben des David nach der Heiligen Schrift eine solche Situation. Die sollten wir doch einmal kurz aufschlagen. 1. Samuel 17 wird sie uns berichtet. Der Heilige Geist hat es für würdig befunden, dieses Ereignis mit Psalm 40 zusammenzustellen. Das sind keine Zufälle, sondern das ist ein Gewebe der Inspiration, das der Heilige Geist geschaffen hat. 1. Samuel 17. Dort ist ja jener riesenhafte Goliath, der Vorkämpfer der Philister, der Israel verhöhnt, der dafür sorgt, dass das Heer Israels und seine Führerschaft in eine maßlose Angst und Furcht gerät und der nicht nur die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt, sondern auch Jehova selbst lästert und verhöhnt und ihm flucht bei seinen Finsternisgöttern. Und da kommt dann dieser David vom Felde, von seiner Herde mit Proviant für seine Brüder und er sagt, dies ist unerträglich, wie hier der Name Gottes verhöhnt wird. Er kann es nicht ertragen. Er sagt zu Saul und er sagt zu seinen Brüdern und er sagt zu den anderen Offizieren des israelitischen Heeres, wie könnt ihr das ertragen? Das ist manchmal auch die Frage für uns, wie können wir das ertragen, wenn Menschen in unserer Umgebung Gott lästern und ihn verhöhnen und verspotten? David konnte das nicht ertragen. Und er sagt, ich werde mich zum Zweikampf stellen und dann ist der Sieg Israels und dann ist dieser Kampf entschieden. Und nun Vers 37b. Und Saul sprach zu David, gehe hin und Jehova sei mit dir. Und Saul zog David seinen Rock an und setzte einen ehernen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Panzer an, einen Brustpanzer. Und David gürtete sein Schwert über seinen Rock und wollte gehen, aber er hatte es noch nie versucht. Nun müsst ihr euch dieses witzige Bild vorstellen, wie dieser junge Mann unter all dem Ballast des Saul fast zusammenbricht und wie er mit dieser schweren Waffenrüstung nicht laufen kann und wie er sagt, die Waffenrüstung dieser Welt, die Waffenrüstung, die du trägst und die Menschen zu tragen pflegen im Kampf, ist keine Waffenrüstung für den Kämpfer Gottes. Keine Waffenrüstung für den Kämpfer Gottes. Und er legt sie wieder ab. Da sprach David zu Saul, ich kann nicht darin gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie von sich ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in das Hirtengerät, das er hatte, in die Tasche. Und seine Schleuder hatte er in seiner Hand. Und er trat an den Philister heran. Und der Philister ging und kam dem David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, vor ihm her. Und als der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn. Denn er war ein junger Mann und rötlich, dazu schön von Ansehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Knüppeln zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes der Heerscharen. Im Namen Jehovas der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Nach dem Hebräischen kann man auch anders übersetzen. Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir mit dem Namen Jahwe der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Das heißt, die Geheimwaffe des David sind letzten Endes nicht die 5 Kiesel in seiner Hirtentasche, sondern die Geheimwaffe des David, mit der er antritt, ist der Schem, der hochheilige, wunderwirksame Name Jehovas, der Name voller Herrlichkeit und Vollmacht, der Name, von dem die Juden sagen, dass bei seiner Volloffenbarung am Ende der Zeiten es geschehen wird, dass alle Welt sich vor Gott beugen wird. Und das ist ja der Sinn von Philipper 2, dass der Vater den Sohn, nachdem er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, ihn überaus hoch erhöht hat und dass er ihn mit diesem Namen, der über alle Namen ist, begnadet und beschenkt hat, damit in diesem Namen, das heißt bei der Offenbarung dieses Namens, sich aller Knie beugen, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und aller Zungen frohlockend bekennen, Allherr ist Jesus, der Messias. Kyrios Jesus Christus. Bei der Offenbarung dieses Namens, das sagen schon die Juden, das wusste David, dieser Name ist eine Macht. Und hier steht dieses wunderbare Wort, das Wort des bedingungslosen Gehorsams, der es nicht ertragen kann, dass die Feinde Gottes den lebendigen Gott verhöhnen und lästern. Ich aber komme, militärische Kürze. Das ist immer so bei Aktionen des Gehorsams, da werden nicht viele Worte gemacht. Liebe Brüder und Schwestern, sobald wir anfangen zu diskutieren, dann könnt ihr damit rechnen, dass wir wieder auf das Glatteis des Feindes gehen. Gehorsam wird formuliert in einer überaus prägnanten, klaren, zielbewussten und kurzen Sprache. Das sollten wir uns auch bei unseren Gebeten angewöhnen, wenn wir nicht viel plappern wie die Heiden. Ich aber komme zu dir. An diesem Tage wird Jehova dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dein Haupt von dir abnehmen und die Leichname des Heeres der Philister werde ich an diesem Tage den Vögeln des Himmels und dem Wilde der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Elohim hat, einen Gott. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass Jehova nicht durch Schwert und durch Speer rettet, denn Jehovas ist der Streit und er wird euch in unsere Hand geben. Wie die Geschichte ausgeht, das wisst ihr. Und nun zurück zu Psalm 40, wo dieses Wort aufgegriffen wird. Vielleicht hat David diesen Psalm in seinen jungen Jahren gedichtet, in Erinnerung an den Zweikampf mit Goliath. Und dieser grundsätzliche Gehorsam, den er da einmal geleistet hat, wurde zum Fundament weiterer Siege. Das dürfen wir uns auch merken. Wenn wir einmal an irgendeinem Punkt unseres heiß umkämpften Lebens gehorsam sind, dann entsteht immer mehr Land unter unsere Füße. Sei mutig und stark, wird dem Josua gesagt, und geh vorwärts und nimm das Land, das dir verheißen ist, unter deine Füße, Schritt für Schritt, Stadt um Stadt, Gelände um Gelände, Feld für Feld. Es gibt zwar oft schmerzliche Rückschläge bei allen Kindern Gottes, und wer davon nichts sagt, ist ein Lügner. Aber es gibt auch diesen Terrängewinn, diesen Bodengewinn, wenn wir gehorsam sind, dass dann Grundlage geschaffen wird für weiteren Gehorsam. Nun noch einmal Psalm 40, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust, Ohren hast du mir durchgraben, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, das heißt im Alten Testament, in den Büchern, die damals schon als Offenbarung Gottes vorhanden waren, steht von mir geschrieben, siehe, ich komme, so könnte man wieder aufgreifen, um dein Wohlgefallen zu tun, zu realisieren, durchzuführen, geschehen zu lassen. Mein Gott, das ist meine Lust und deine Weisung ist im Inneren meines Herzens. Nun steht hier ein rätselhaftes Wort und sogar die Elberfelder Übersetzer haben es in die Fußnote verwiesen. Es steht nicht da, Ohren hast du mir bereitet, das ist ja auch wunderbar. Es ist wunderbar, was Gott uns gegeben hat in diesem unserem Leib, mit seinen Organen, mit seinen Gliedern, mit seinen Funktionen, mit seinen ganz erstaunlichen Abläufen. Ich nehme mir immer wieder einmal von der Bücherei Bild der Wissenschaft mit, einfach um mich etwas zu schulen in den neuesten Erkenntnissen der Biologie oder der Molekularbiologie oder der Körperchemie, was man da entdeckt hat, auf, etwa in Bezug auf die Funktionsabläufe des Gehirns, ist überaus erstaunlich. Das ist also schon etwas. Ohren hast du mir bereitet, aber es steht ja eigentlich da, Ohren hast du mir durchgraben. Nun, hier ist eine ganz bestimmte Sitte, die müssen wir kennen, aus dem Alten Testament. Wer es nachschlagen will, findet es in 5. Mose 15. In Israel gab es ja unter dem Gesetz eine außerordentlich wohltuende Regelung. In jedem großen Hall- und Jubeljahr wurde alles, was jemals gekauft worden war, gepachtet worden war, was jemals in Sklaverei geraten war, wieder freigelassen. Man stelle sich das einmal vor, jemand, der ein Haus gekauft hat, etwa 10 Jahre vor dem großen Hall- und Jubeljahr, er musste es zum großen Hall- und Jubeljahr ohne Erstattung wieder dem ehemaligen Besitzer zurückgeben. Oder jemand, der ein Grundstück gekauft hatte, oder jemand, der irgendetwas gepachtet hatte, es wurde dem ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Wenn das kein Sozialismus ist, auf der Ebene des Gesetzes Israel. Und so war es auch mit der Sklaverei. Wenn jemand Sklave war in Israel, musste er an diesem großen Hall- und Jubeljahr freikommen. Selbst wenn er erst 1 Jahr lang in Sklaverei war, dann konnte er frei werden. Nun gab es aber manchmal die Möglichkeit, dass ein Sklave sich so an die Familie seines Herrn gewöhnt hatte und die Familie seines Herrn so lieb gewonnen hatte, etwa als Pädagoge der Kinder, dass er bei diesem Herrn bleiben wollte, freiwillig bleiben wollte und dass er dieses Recht der Befreiung nicht wahrnehmen wollte. Diesen seinen freiwilligen Entschluss des weiteren Gehorsams zur Sklaverei hin musste er bekunden in einer Tat, in einer Symbolhandlung. Sein Herr nahm ihn an den Ohren, so wie wir das manchmal so mit den Kindern machen, führte ihn an die Haustüre, nahm einen Pfriem, also eine Nadel, und schlug ihn mit dem Ohrläppchen an den Balken der Haustür. Nur für kurze Zeit. Das heißt, dass aus dem vorläufigen Gehorsam jetzt ein ewiger, vollkommener Gehorsam wurde. Freiwilliger Gehorsam. Sein Herr hat ihn nicht dazu gezwungen. Na, ich sehe hier einige Schwestern, die schütteln den Kopf. Sind ja auch barbarische Sitten. Nimmt der einen Hammer und einen Pfriem und haut den da so an die Haustüre. Aber ihr Schwestern macht ja genau dasselbe, nicht? Wenn ihr euch irgendwas in die Ohren hängen wollt, da macht ihr euch auch Löcher da rein, nicht? Wunderbar, Gehorsam. Der Gehorsam hat es nämlich mit den Ohren zu tun. Auch im Deutschen steckt bei Gehorsam Hören drin. Und im griechischen Wort ist das noch schöner. Gehorsam, hypakoe, heißt sich unter das Gehörte stellen. Deshalb kommt ja auch der Glaube aus dem Gehörten, aus dem innerlich Vernommenen. Und die Predigt, die das Gehörte vermittelt, kommt hoffentlich aus Gottes Wort. So entsteht Glaube. Hören, Gehorsam und deshalb die Ohren in dieser Symbolhandlung, in dieser Bekundung des Gehorsams. Das ist wunderbar, wenn Menschen hören, wenn der Herr ihnen das Herz auftut und wenn sie dann diesen Gehorsam leisten. Das war ja der eine Nenner, auf den der Apostel Paulus seinen ganzen Dienst gebracht hat, Glaubensgehorsam zu bewirken unter allen Nationen, unter allen Weltvölkern. Römer 1. Deshalb wird die Botschaft verkündigt, bis in unsere Tage. Jetzt verstehen wir die Sitte. Das Kommen des Messias beruht also auf freiwilligen, prinzipiellen, vollkommenem Gehorsam dem Vater gegenüber. Er wird dazu nicht gezwungen. Und nun wollen wir zu diesem Wort aufschlagen, die Deutung im Neuen Testament, und zwar in Hebräer 10, wie wir sie dort lesen, und wir wissen ja alle um diese Stelle, Hebräer 10. Dort wird auch etwas gesagt über den Opferdienst des alten Bundes, über die Opfer, die dort dargebracht wurden, in jenem Schatten der zukünftigen Güter. Und in Vers 2 heißt es dann, denn würde sonst nicht ihre Darbringung, das heißt die Darbringung der Opfer, aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten? Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Oh ja, das war schon eine harte Sache, wenn du gesündigt hast und musst dann zu deiner Herde gehen, die dein Ein und Alles darstellt, und musst den schönsten Stier aussuchen oder das schönste Lamm, je nach deinen Vermögensverhältnissen, musst es zum Tempel von Jerusalem bringen, dort auf dem Haupte des Stieres oder des Lammes deine persönliche Sünde herabbekennen und dann dieses edle Tier ohne Fehl opfern, darbringen. Das ist schon was. Ich bin der Meinung, wenn wir das heute noch tun würden, wir würden nicht so viel sündigen. Schon aus Geiz nicht. Aber uns kostet das ja heute alles gar nichts mehr. Höchstens das gute Gewissen. Eine Minderung des Glaubens. Eine Verhärtung des Gewissens. Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken für die Dauer hinwegnehmen. Darum, als er, gemeint ist der Messias, der Sohn Gottes, in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt? Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu realisieren. Indem er vorher sagt: Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, um deinen Willen, o Vater, zu realisieren, um ihn zur Heilsgeschichte werden zu lassen. Er nimmt das erste weg, auf das er das zweite aufrichtet. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch diesen Willen. Liebe Geschwister, gibt es denn mehrere Willen Gottes? Es gibt nur einen Willen Gottes, aber einen Willen, der sich dreifach entfaltet. Denkt an die Römerstelle, Römer 12, wir werden sie hernach noch lesen, ein Lieblingsthema von unserem Bruder Arthur Muhl, der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Der gute Wille Gottes, den man nennen könnte, den Ratschlusswillen Gottes. Auf dieser Ebene des Ratschlusswillens Gottes ereignen sich die Gerichte. Greift Gott äußerlich ein in die Weltgeschichte.
Auf dieser Ebene des Ratschlusswillens Gottes hat er Israel geregiert durch das Gesetz der Engel. Bei seinen Ratschlüssen, bei seinen Gerichten, bei seinen Eingriffen in die Völkerwelt und in das kosmische Geschehen wirken Engel mit, wirken Geschöpfe mit. Der wohlgefällige Wille Gottes aber wird vollzogen ohne Mitwirkung von Geschöpfen, zunächst einmal nur in Jesus Christus, seinem geliebten Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, in ihm ist mein Wohlgefallen begründet. Dieser wohlgefällige Wille Gottes offenbart weit mehr als nur die Herrlichkeit, die Majestät, den Zorn, die Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit Gottes. Dieser wohlgefällige Wille Gottes, der Wille seines Vorsatzes, den er gefasst hat vor Grundlegung der Welt, offenbart das Innere seines Herzens. Es ist der Liebeswille Gottes, den er erschlossen hat in Jesus, seinem geliebten Sohn. An dessen Ausführungen aber die Glieder des Leibes Christi einmal teilhaben dürfen. Das ist das Wunderbare, dass hier auch Menschen, weil sie Glieder des Leibes Christi sind, mit hineingenommen werden. Der wohlgefällige Wille Gottes, und da werdet ihr gleich sagen, natürlich, das verstehen wir jetzt, die Opfer des Gesetzes hat Gott gewollt. Und zwar hat er sie gewollt, gemäß dem Ratschluss seines Willens. Aber die Opfer des Gesetzes hat Gott andererseits nicht gewollt. Was seinen wohlgefälligen Liebeswillen anbetrifft, das ist euch doch klar, dass das Wohlgefallen seines Herzens niemals gestillt und befriedigt werden kann durch die Opfer des Gesetzes, sondern dass das Wohlgefallen seines Herzens und dass der Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu vor Grundlegung der Welt, nur realisiert werden kann durch den einzig gezeugten Sohn der Liebe, in dem sein Wohlgefallen begründet ist. Da braucht es ein anderes Opfer. Das Passa, das für uns geschlachtet worden ist, Jesus Christus. Dieser wohlgefällige Liebeswille Gottes wird zur Vollendung geführt durch seine Eifere. Und so gibt es nicht nur einen guten Ratschlusswillen Gottes. Auch dieser Wille ist gut und heilig. Das Gesetz ist heilig und gut, sondern es gibt einen wohlgefälligen Liebeswillen Gottes, dem die Opfer nicht entsprechen, und einen vollkommenen Willen Gottes, den er beschworen hat durch seine Eidschwüre. Und wenn ihr jetzt noch einmal den Text mit mir gemeinsam lest, es ist ja ein schwieriger Text, dann werdet ihr die Interpretation, die Deutung des Hebräerbriefschreibers finden für Psalm 40. Und es ist mir immer wieder unklar geworden und gewesen, weshalb Brüder an dieser Deutung vorübergehen können. Der Hebräerbriefschreiber fügt nämlich ein Wort hinzu und unterstreicht es zweimal. Vers 5 noch einmal. Darum, als er, der Messias, in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du, o Gott, nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Es entspricht nicht dem Liebeswillen Gottes, dem wohlgefälligen Willen Gottes. Da sprach ich, der Messias, siehe, jetzt muss ich in Aktion treten, weil das Gesetz mit seinen Opfern nur dazu diente, die Sünde zu bedecken, unter die Nachsicht Gottes zu stellen. Jetzt muss ich kommen, um die Sünde ein für allemal zu tilgen und dieses große Problem der ganzen Welt zu lösen. Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Indem er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt. In welchem Sinne nämlich? Du hast kein Wohlgefallen daran gefunden. Sprach er dann,
siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Deinen Liebeswillen. Durch diesen Willen sind wir geheiligt. Durch diesen Liebeswillen Gottes. Durch diesen wohlgefälligen Willen Gottes in Christo Jesu. Das ist die Lösung. Ganz einfache Lösung für dieses Problem. Nun wird uns hier etwas Unerhörtes gesagt. Jesus habe dieses Wort des Gehorsams gesprochen, der Sohn Gottes, als er sprach, oder vielmehr, als er in diese Welt hereinkam. Wir müssen uns das nach Philipper 2 so vorstellen, dass der Sohn Gottes alle seine Würden und alles, was er in der Gleichheit Gottes besaß, ablegte. Er entkleidete sich, sagt Philipper 2, ja noch mehr. Er schüttete sich auf. Kenosis. Er schüttete sich auf. Er entleerte sich aller gottähnlichen Würden. Und das ist vor allem die göttliche Allmacht, die göttliche Allwissenheit. Er musste den Vater fragen. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass es so und so geschehen. Die göttliche Allgegenwart und die Unversuchbarkeit zum Bösen. Denn Gott versucht niemanden zum Bösen und er selbst kann vom Bösen auch nicht versucht werden. Das hat der Sohn Gottes abgelegt. Und als er dort oben in jener Welt erlosch und über die Brücke des Heiligen Geistes einging in das embryonale Werden und in die molekulare Struktur einer Jungfrau. Bevor er diesen Weg antrat, war gleichsam sein letztes Wort, siehe, ich komme. So deutet es jedenfalls der Hebräerdeutschreiber. Das heißt, es ist ein Wort des Gehorsams, des freiwilligen Gehorsams dem Vater gegenüber. Wir können das nicht ermessen, was das für den Sohn Gottes bedeutete. Dass er hereinkam in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Dass er teilnahm am Fleisch und Blut der Brüder. Nach Hebräer 2. Ja, dass er diesen Leib, den der Vater ihm gab, durch die Maria, dass er diesen Leib dankbar aus der Hand des Vaters nahm. Und dass er gesagt hat, Vater, ich danke dir, einen Leib hast du mir zubereitet. Wir hätten da ganz gewiss etwas anderes gesagt. Wir hätten dem Vater gesagt, was hast du mir da für eine dreckige Herberge gegeben? Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und des Todes? Eingehen in die atomare und molekulare Struktur dieses Kosmos, in die Zellen einer irdischen Frau? Der Sohn Gottes hat diesen Leib begrüßt. Ebenso wie er hernach in der Auferstehung seinen Auferstehungsleib begrüßt hat. Ebenso wie er hernach den Leib begrüßt hat, den der Vater ihm bereitet hat und noch bereitet aus den Gliedern seiner Gemeinde. Auch darüber sagt der Sohn Gottes, Vater, ich danke dir, einen Leib hast du mir bereitet. Und er schaut herab auf die Glieder seines Leibes. Aber er hat das damals schon gesprochen bei seinem Kommen in die Welt. Und nun möchte ich euch fragen, wieso steht hier nicht das echte Zitat aus Psalm 40, ihr werdet es schon vermisst haben, nämlich das Zitat, Ohren hast du mir durchgraben. Nun zunächst einmal hat das einen äußeren Grund. Die Übersetzer der hebräischen Bibel in das Griechische haben schon vor Christi Geburt Schwierigkeiten gehabt, damit gewisse Stellen des Alten Testamentes den griechischen Ohren zu erklären. genauso wie die Elberfelder Bibelübersetzer, die dann eben manche sind.
Hier durchgraben, das können die Griechen nicht verstehen. Und daraus haben sie dann in der sogenannten Septuaginta die Übersetzung gemacht nach einer anderen Interpunktion des hebräischen Textes: Einen Leib hast du mir bereitet. Aber nun seht einmal zu, wie wunderbar Gott selbst diese Textänderung bei einer Übersetzung überwacht hat und kontrolliert hat. Durchgrabene Ohren sind das Zeichen für den prinzipiellen Gehorsam, für den grundsätzlichen Gehorsam, für die Vorentscheidung zum Gehorsam. Der zubereitete Leib aber ist das Instrumentarium zur Ausführung dieses Gehorsams. Paulus sagt es einmal: So wie ihr früher die Glieder eures Leibes dargestellt habt, als Instrumente und Werkzeuge der Bosheit und der Ungerechtigkeit, so stellt jetzt doch bitte die Glieder eures Leibes dar, als Instrumente und Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib Tempel und Offenbarungsstätte des Heiligen Geistes ist? Nicht nur der Geist, nicht nur der Geist und die Seele, sondern der Leib. Denn durch den Leib können wir den Gehorsam realisieren. Und das wusste auch der Messias bei seinem Kommen in die Welt. Es gibt nur eine Möglichkeit, den wohlgefälligen Willen Gottes in der Geschichte der Menschheit zu realisieren und zu tun. In diesem Leib und durch diesen Leib. Es gibt nur einen Weg zu sterben, in diesem Leib der Sünde und des Todes. Und es gibt nur einen Weg, den Tod zu überwinden: durch meinen Tod. Und so hat der Sohn Gottes seinen ewigen und vollkommenen Sohnesgehorsam in dieser Welt und mit diesem unserem Leib zur Vollendung und zum krönenden Abschluss geführt. Und da müsst ihr nun einmal den Hebräerbrief sorgfältig lesen, was dort steht. Wie der Sohn Gottes in seinen Versuchungen und Anfechtungen gelitten hat. Wie er konfrontiert worden ist mit der Sünde, mit der Not, mit der Angst, mit der Drangsal, mit der Schwermut, mit der Belastung. Und wie er versucht worden ist, wie wir, auf denselben Gebieten und mit den gleichen Methoden. Und wie er auf diese Weise seinen Gehorsam vollendet hat. Und dann steht da vom Werden des Sohnes Gottes, auf diese Weise gehorsam geworden, wurde er zu einem barmherzigen Hoherpriester, der Verständnis zu haben vermag mit den Schwachheiten der Brüder und der sie bis ins Tiefste und Letzte versteht. Gehorsam geworden, den Gehorsam vollendet, wie sollen wir das wieder verstehen? Nun, ehe er in diese Welt hereinkam, war der Sohn Gottes ebenfalls gehorsam. Er stand in einem vollkommenen Gehorsam dem Vater gegenüber. In jenem freiwilligen Gehorsam der durchgrabenen Ohren. Aber er hatte dort oben in der Lichteswelt noch keine Möglichkeit, diesen Gehorsam unter Beweis zu stellen und zur Vollendung zu führen. Dazu war eines notwendig: die Konfrontation mit der Sünde. Das Hereinkommen in den gefallenen Kosmos aus dem unzugänglichen Licht kam er in diesen gefallenen Kosmos. Und hier in diesem unserem Leibe, in dem von dem Vater zubereiteten Leib, hat er seinen ewigen Sohnesgehorsam zum Abschluss geführt und zur Vollendung geführt. Das ist ein wunderbarer Gedanke vom Werden des Sohnes, barmherzig geworden als hoher Priester. Es ist das Instrumentarium des Gehorsams. Und so konnte er den wohlgefälligen Willen Gottes vollführen. Wir schlagen noch einmal aus dem Alten Testament ein Wort auf, wo uns beides von dem Messias entgegenkommt. Der prinzipielle Gehorsam der durchgrabenen Ohren und der vollendete Sohnesgehorsam in der Tat durch den zubereiteten Leib. Jesajas 50 möchte hierzu schon sagen, das ist auch ein Wort, das von uns gelten kann. Aber im eigentlichen Sinn ist es ein Wort von unserem Herrn, von dem Messias Israels. Jesajas 50, Vers 4 und folgende. Der Herr Jehova hat mir eine Zunge der Gelehrten gegeben. Und nun nicht etwa dazu, dass ich viele gelehrte Vorträge halten kann über die Struktur des Universums und ferner Galaxien oder der Abläufe in unserem Gehirn, sondern der Herr Jehova hat mir eine gelehrten Zunge gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten oder beizustehen. Das ist wahrlich eine Arbeit des Schweißes der Edlen, der bei all den ungezählten müden Gotteskindern in unseren Tagen, bei all den vielen Geängstigten und Verzweifelten und Schwermütigen und Niedergeschlagenen und solchen, die unter ihrer Schwachheit leiden, da müssen wir von Gott eine Gelehrtenzunge bekommen, damit wir wissen, wie wir den Müden aufrichten können durch einen Zuspruch und ihm beistehen können. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum ebenfalls in Hebräer 10 gesagt wird, dass je näher der Tag Jesu Christi kommt, wir umso dringender den Hirtendienst der Ermahnung und der Ermunterung brauchen. Ermuntert euch nun, je näher ihr den Tag seiner Wiederkunft kommen seht. Und nun die Grundbedingung für diese gelehrten Zunge. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, gleich solchen, die belehrt werden, oder wie Luther übersetzt, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Der Herr, Jehova, hat mir das Ohr geöffnet. Da habt ihr wieder das geöffnete Ohr. Oder wie es im hebräischen Text heißt, er hat mir das Ohr durchgraben. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken dar den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr Jehova hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Da haben wir das geöffnete Ohr und wir haben den zubereiteten Leib, den Rücken und die Wangen. Da hat man Jesus von Nazareth ausgepeitscht und gefoltert, bis ihm die Haut in Fetzen vom Rücken hing. Da hat man ihn ins Angesicht geschlagen. Man hat einen Sack über seinen Kopf gezogen und hat ihn mit Knüppeln geschlagen und hat ausgerufen, Weissage uns, Messias, wer ist es, der dich geschlagen hat? Und seine Wangen wichen nicht zurück vor Schmach und Speichel. Das ist der zubereitete Leib, das Werkzeug des Gehorsams. Nun wollen auch wir uns aufrufen lassen zu solchem Gehorsam. Ich möchte mit zwei Worten schließen. Zunächst einmal die Episode aus 2. Könige 6. Ich möchte sie nicht erst lesen, sondern ganz kurz nacherzählen. Da gehen die Jünger, die Prophetenschüler des Propheten Elisa zu ihm mit der Bitte, Elisa, wo wir wohnen, das ist ja doch allmählich zu eng. Wir gehen uns auf die Nerven, auf den Wecker. Wir sollten doch wirklich etwas größer bauen. Wir gehen an den Jordan, fällen Bäume und bauen uns eine neue Behausung. Wir würden sagen, eine neue Bibelschule. Aber du musst mitkommen. Gut, sagt Elias, ich komme mit, wenn ihr Bäume fällen wollt. Am Todesstrom, am Jordan. Nun haben diese Leute, die ja sehr arm waren, kein Werkzeug gehabt. In der damaligen Zeit war die Eisenherstellung in Israel noch nicht bekannt. Ausgerechnet die Feinde Israels, die Philister, waren kundig des Schmiedehandwerks und der Eisenherstellung. Nun hat einer der armen Prophetenschüler ein tolles, neuzeitliches, ganz modernes Werkzeug. Eine Axt, und zwar eine eiserne Axt. Die hat er sich geliehen. Und wie sie nun dort Bäume abhacken, auf einmal fällt ihm das Eisen vom Stiel und fliegt in hohem Bogen in den Jordan. Ob die nun nicht schwimmen konnten, ich weiß es nicht. Jedenfalls jammern sie da herum und Elisa sorgt schließlich durch ein Wunder Gottes dafür, dass das Eisen auf der Oberfläche des Wassers heraufschwimmt. Aber darum geht es mir nicht. Dieser Prophetenschüler, der das Werkzeug geliehen hat, schreit: Ach, mein Herr, bringe mir doch das Werkzeug wieder. Und überdies war es geliehen. Und das ist die Situation vieler Gotteskinder, die das Werkzeug im Dienst Jesu, den zubereiteten Leib, verloren haben. Und dann ist das Werkzeug in den Schlamm und in den Schmutz des Todesstromes des Jordan gefallen. Und ihr wisst ganz genau, dieser unser Leib mit all seinen Gliedern und Organen ist uns geliehen von Gott. Ihr gehört euch nicht selbst, sagt Paulus. Ihr seid Eigentum Christi Jesu. Euer Leib ist ein Tempel, eine Offenbarungsstätte des Heiligen Geistes. Das ist auch ein Grund dafür, warum wir dafür sorgen, dass unser Leib, wenn es irgend an uns liegt, gesund bleibt und dass wir diesen unseren Leib nicht selbst verderben. Denn wer diesen Leib verdirbt, den wird Gott verderben. Sagt Gottes Wort. Da werden manche rufen müssen, und überdies war dieses kostbare Werkzeug geliehen. Aber der Herr ist in der Lage, dir das Werkzeug makellos wiederzubringen, so als hättest du es nicht verloren, durch das grüne Holz im Todesstrom. Ich möchte noch die Stelle lesen, die wir vorhin erwähnt haben aus Römer 12, zum Abschluss. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeitserweisungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Da haben wir wieder die Verbindungslinien zum Wohlgefallen seines Willens und zu dem Schlachtopfer, das ihm wohlgefällt, und zu dem zubereiteten Leib als sein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer wortgemäßer Gottesdienst ist. Vernünftig dürft ihr euch durchstreichen. Logikos, das im Neuen Testament nur zweimal erscheint, heißt wortgemäß, dem Worte Gottes, dem Logos gemäß. Das ist wortgemäßer Gottesdienst, den Leib Gott zur Verfügung zu stellen als Schlachtopfer. Vernünftig ist das ganz und gar nicht. Unsere Freunde und Nachbarn und Verwandten werden sagen, der ist durchgedreht, der hat den Verstand verloren, wenn wir ganz für die Sache Jesu sind. Und seid nicht gleichförmig dieser Weltzeit, sondern im Gegenteil, werdet verwandelt oder lasset euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr in der Lage seid zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Erst auf dem Fundament der Lebenshingabe und der Leibesübergabe im Dienst für Jesus, erst auf der Grundlage des wortgemäßen Gottesdienstes im Alltag werden wir verwandelt in eine Neuheit des Denkens hinein und werden wir instand gesetzt zu prüfen in unserem Leben unter all den vielen Angeboten, was der gute Wille Gottes sei, was der wohlgefällige Wille Gottes sei und was der vollkommene Wille Gottes sei. Durchgrabene Ohren und ein zubereiteter Leib. Bei dem Messias, bei unserem Herrn und bei den nachgeborenen Brüdern gleicherweise. Amen.